Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Familienrat-Podcast. Mein Name ist Katja Saalfrank und Bob ist auch da.
Genau, hallöchen.
Hallo lieber Bob, wie ist dir's heute?
Ich habe eben darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal krank war. Das ist ehrlich gesagt schon lange her. Nur deshalb, weil, das ist ja interessant, die meisten kennen das, wenn man mal so krank war für eine Woche oder so und dann geht es einem nach und nach besser, dann kriegt man so mit, wie die Energie wiederkommt und wertschätzt plötzlich die Gesundheit viel mehr. Ne? Mhm. Ich finde das manchmal so einen wichtigen Perspektivwechsel zu sagen, Mensch, das, was ich jetzt für Normalität halte, ist eigentlich eine echt gute Sache, mir geht's gut. Und das trifft auch zu.
Ja, man hat eine ganz andere Wahrnehmung, ne, auf die Welt. Man nimmt die Welt anders wahr, wenn man krank ist. Ich bin auch schon lange nicht mehr, muss auf Holz klopfen, krank gewesen. Aber ich krieg mit, dass um mich rum einfach ganz viele krank waren jetzt und auch einfach durch die ständigen Wetterumschwünge irgendwie, dann 10 Grad plus, dann wieder 10 Grad minus gefühlt, das ja auch dann irgendwie auf den Organismus schlägt. Also insofern ist meine letzte Erinnerung irgendwie tatsächlich noch an die Corona-Zeit, wo man ständig irgendwie krank war und wo man natürlich auch nochmal ganz anders krank war, aber wo man eben auch heute fragt man ja immer wieder, bist du erkältet oder hast du Corona?
So. Ja. Interessant, dass du das sagst, weil ich musste da auch gerade dran denken, auch deshalb, weil dieses Long-Covid ja gerade auch immer wieder in den Medien ist und es ja wirklich, ich habe einen Artikel gelesen von einem Jungen, wo die Überschrift war, der hat eine Stunde Energie, ne, und den Rest der Zeit kommt er nicht aus dem Bett raus, ja. Und das ist bei Erwachsenen ja auch so, also diese Nachwirkungen sind immer noch spürbar. Die Nachwirkungen sind ja aber auch bei denen spürbar, die jetzt nicht so was Drastisches, wirklich Lebensveränderndes haben, sondern in gewisser Weise hat man diese 2 Jahre, waren das? So ausgeklammert und in dem einen oder anderen Gespräch findet das noch statt. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen zeigen sich ja immer noch die Auswirkungen. Ne? Das muss man eigentlich immer mal wieder im Hinterkopf haben. Ne?
Ja, absolut, denke ich auch. Muss man im Hinterkopf haben. Und ja, keine Energie zu haben oder so. Ich finde, das merkt man eben auch so in diesen Wintermonaten. Da haben wir ja jetzt auch öfter hier gesprochen, dass einem die Energie so weggeht, dass die so fehlt und dass man dann irgendwie gucken muss, woran liegt es eigentlich? Und ich glaube auch viele Sachen, weil du sagst, man muss nochmal auch Covid irgendwie im Hinterkopf haben, werden ja gar nicht drauf bezogen, ne? Dass es vielleicht auch daher noch kommen kann. Ja.
Absolut. Obwohl ich in dem Fall auch sagen muss, ne? Also diese Energielosigkeit, die kenne ich auch. Nur, dass wir nicht falsch verstanden werden, ne? Diese Long-Covid-Geschichte, das ist ja wirklich etwas
schlimm. Ja.
Ganz schlimm ist, ja. Ne? Also ja. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Ja. Naja.
So, kommen wir zur Frage.
Genau, Alessandra schreibt uns: Liebe Katja, lieber Bob, ich bin Mutter einer gerade 13-jährigen Tochter und frage mich immer wieder, wann der Punkt erreicht ist, meine Tochter zu Hause zu lassen, wenn es ihr nicht gut geht. Zum Hintergrund: Meine Tochter hat ADHS, die Diagnose ist erst ein halbes Jahr alt, zudem hat sie auch Migräne, LRS liegt ebenfalls vor. Also Lese-Rechtschreibschwäche. Seit dem Wechsel aus der Grundschule in die 5. Klasse am Gymnasium, katholisches Mädchengymnasium, wo sie unbedingt hin wollte, hat sie hohe Fehlzeiten. Zum einen war sie wirklich oft erkältet, zum anderen hatte sie immer wieder Kopfschmerzen. All dies hat letztlich zur ADHS- und Migräne-Diagnose geführt und aufgrund der medikamentösen Behandlung geht es ihr inzwischen besser. Im Rahmen der Diagnostik haben wir auch thematisiert, ob das Gymnasium wirklich die richtige Schulform ist. Es spricht aber nichts dagegen. Auch die Lehrkräfte merken uns immer wieder, dass sie dort richtig ist. Ich und auch mein Mann wollen ihre Befindlichkeiten, irgendwie ein blödes Wort, aber mir fällt kein gutes ein, ernst nehmen, merken aber beide, dass wir gar nicht wissen, ab wann man besser zu Hause bleibt und wann man noch in die Schule gehen kann, weil wir selbst immer noch mit Kopf unter dem Arm in die Schule geschickt wurden. Und dazu spielen ja auch noch irgendwie die Veränderungen der Pubertät mit rein, die vieles durcheinander würfeln. Zudem habe auch ich erst vor 3 Monaten eine ADHS-Diagnose erhalten, nachdem ich vor 1 Jahr aufgrund von Angstzuständen arbeitsunfähig geworden bin. Durch meine unentdeckte ADHS und meine Sozialisierung bin ich mein ganzes Leben über meine Grenzen gegangen. Ich möchte nun für meine Tochter, dass sie ihre Grenzen respektiert und merke gleichzeitig, dass die Fehlzeiten aber ebenfalls zu einem Problem führen. Wie können wir da zu einem gesunden Umgang kommen, bei dem Gesundheit und Schule nicht zu kurz kommen? Ich würde mich über eure Einschätzungen und Perspektiven freuen. Liebe Grüße, Alessandra.
Ja, keine einfache Situation, keine einfache Frage. Ist auch wieder relativ vielschichtig, finde ich. Also erstmal, ich fange mal so ein bisschen allgemeiner an. Ich habe das auch öfter in meiner Praxis, dass Familien kommen und das Thema Schule, also Schulfehlzeiten, ein Thema ist. Ganz unterschiedliche Gründe liegen dann oft vor. Und ich finde, das muss man erstmal sich genau angucken. Also was ist das für eine Schule? Was führt zu den Fehlzeiten? Wie sind die entstanden? Mhm. Auch was ist das für ein Kind? Ja, was ist es für ein Familiensystem? Wie ist die Konstellation? Also da gibt es ganz viele Referenzpunkte, die man sich angucken kann, um dann zu gucken, was ist denn jetzt der nächste gute Schritt, der konstruktiv auch ist für alles. Das, was ich jetzt hier höre, ist, dass es ja 3 verschiedene Diagnosen gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt ADHS-Symptome, es gibt LRS und es gibt Migräne. Und da der Körper 1 ist und vieles zusammenhängt, ist das ja schon eine ganze Menge und weiß man vielleicht auch nicht, was ist Huhn und was ist Ei. Also was war zuerst da und was ist aus dem anderen auch gefolgt? Auf jeden Fall, ja, sind es Zusammenhänge, die offensichtlich dazu führen, was ich auch nachvollziehen kann, erstmal, dass ein menschlicher Körper, ein System, also erstmal eine Belastung empfindet, ja. Mhm. Das ist ja auch etwas, was jetzt Alessandra auch zusammengefasst hat. Und es kommt ja noch etwas mit dazu. Auch das hat sie schon beschrieben, nämlich, dass ja auch ihre 13-jährige Tochter gerade in einer Entwicklungsphase ist, die auch ganz viel mit Umbau zu tun hat, auch übrigens mit Gehirnumbau zu tun hat und mit ganz vielen hormonellen Veränderungen, körperlichen Veränderungen einhergeht und auch mit Veränderungen im emotionalen System, ja. Hm. Also insofern, das ist auch, ist wirklich eine wilde Zeit. Hm. Und es ist eine wilde Mischung, finde ich jetzt hier, wenn man das erstmal hört, ja. Was ich jetzt an Fragen hätte und was dann Alessandra vielleicht auch für sich nochmal an Fragen aufnehmen kann und mal gucken kann, wie sie die Antworten findet, weil vielleicht ihre eigene Antwort eine andere ist als zum Beispiel die ihrer Tochter. Wie wirkt sich denn das ADHS aus? Also es ist zwar eine Diagnose und trotzdem ist es sehr unterschiedlich. Es kann sehr unterschiedlich wirken. Es gibt Grundkonstellationen, aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche Symptome, ganz unterschiedliche. Also es ist ja nicht, ist ja keine Matheaufgabe sozusagen, dass dann, wenn man das hat, dann ist das so, sondern das ist ganz interessant, ne? Wenn Menschen, die diese Diagnose haben oder die diese Symptome haben, zusammensitzen, dann erkennen sie immer einiges am anderen wieder und anderes ist auch wieder anders. Also es gibt viele Nuancen. Und es wäre wichtig, wenn diese Diagnose da ist und wenn diese Symptome da sind, dass die 13-Jährige die Möglichkeit bekommt, sich besser kennenzulernen. Das ist ja, also eine Diagnose ist ja erstmal nichts Schlimmes, sondern es ist ja erstmal eine Überschrift, unter der bestimmte Symptome zusammengesammelt sind. Und jetzt kann man dann gucken, wie wirkt sich das für mich aus, woran merke ich das und vor allen Dingen, welche Strategien kann ich entwickeln, um, jetzt ist sie auch medikamentös eingestellt, ne, welche Strategien habe ich, um mein Leben anzugehen und das, was mir wichtig ist, zu erreichen. Und das heißt, diese Zeit ist eigentlich auch eine Zeit des sich selbst Kennenlernens. Ja, auch mit der LRS, die ist hier so ein bisschen am Rande erwähnt. Das ist ja tatsächlich auch etwas, was, also da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie wird die denn berücksichtigt? Weil da kriegt man ja dann auch Möglichkeiten für eine andere Bewertung, wenn das tatsächlich diagnostiziert ist, ja.
Genau.
Und jetzt ist sie auf dem Gymnasium.
Nachteilsausgleich.
Genau, Nachteilsausgleich heißt das. Und jetzt ist sie auf dem Gymnasium mit dieser Lese-Rechtschreibschwäche. Ist das Thema dort, also wie präsent ist das da? Auch dort nochmal die Frage, also speziell in der Schule, in der Klasse, beim Lernen, wie wirkt sich da das ADHS aus? Und wie ist die Vorgeschichte auch? Also ne, sie hat das dann, Alessandra hat es so ein bisschen beschrieben, dass die Migräne und die LRS irgendwie dann auch zur Diagnose von ADHS geführt haben oder LRS hat dann dazu geführt, dass Migräne und ADHS diagnostiziert wurden. Also es gab einen Diagnosezirkel und da wird ja auch was vorangegangen sein. Irgendeine, weiß ich nicht, eine Schulverweigerung oder also wie sind die darauf gekommen, dann da eine Diagnostik machen zu lassen? Ja, so. Das ist vielleicht nochmal wichtig für Alessandra, um dann eben auch zu gucken, an welchem Punkt ist die Belastung so groß, dass ich zustimme, dass meine Tochter zu Hause bleibt oder dass ich sie eben auch in die Schule schicke. Ja, das sind so nochmal mit dem Vergrößerungsglas draufgegangen. Das ist so das eine, was ich gerne sagen würde. Der nächste Fokus, den würde ich gerne auf die 13-Jährige legen. Denn, ich habe es eben schon gesagt, es geht eigentlich um ihr Leben. Es geht um ihren Körper. Ja. Es geht um ihre Strategien. Es geht um ihr Empfinden. Es geht um ihre Grenzen. Ja, und die kann sie nur kennenlernen, wenn jemand auch im Kontakt mit ihr, unter Umständen eben die Mutter, auch fragt, wie geht's dir heute? Woran merkst du das? Woran würdest du merken, dass du in die Schule gehen kannst? Ja, und ich würde, also ne, sie ist jetzt 13, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen noch altersgemäß ist, entwicklungsgerecht ist, zu sagen, ich schicke mein Kind in die Schule, auch wenn sie es nicht gut fühlt. Ich sag mal so, auch mit 5 oder 6 habe ich da eine andere Meinung vielleicht als andere, dass ich denke, wir sollten Kinder immer ernst nehmen, wenn sie äußern, dass sie nicht zur Schule gehen können oder wollen. Und wir sollten immer fragen, was genau führt gerade dazu, dass es dir so geht, wie es dir geht. Also auch ein 5- oder 6-jähriges Kind, ne, das höre ich öfter, was dann Bauchweh hat vor der Schule. Und dann kommen Eltern zu mir und sagen, ja, aber das hat gar kein Bauchweh. Das will nur zu Hause bleiben. Ja, und es gibt psychosomatische Bauchschmerzen und es gibt auch Empfindungen vom Körper, Signale vom Körper, die unsere Gefühle begleiten. Also eine Sorge, ein Bild, eine Assoziation, die ich habe mit einer Schulsituation oder auch einer belasteten Situation, geht einher, wenn es gut läuft, mit einer Körperempfindung. Und das können dann auch eine Empfindung oder kann eine Empfindung sein, die sich nach Bauchweh anfühlt, ja. Also deswegen mein Impuls an der Stelle, ich würde immer Kinder ernst nehmen mit allem, was sie uns anbringen und es ist ja dann eher die Frage, was tun sie dann zu Hause? Ja, aber einem Kind ein gutes Körpergefühl zu vermitteln, heißt ja auch, dass den Körper und die Empfindungen ernst zu nehmen und sich damit zu beschäftigen und was braucht jemand, der Bauchweh hat, der braucht eine Wärmflasche, der braucht vielleicht einen Tee. Also solche Sachen dann auch zu tun und das wirklich ernst zu nehmen. Auch schon, wenn es um die erste Klasse geht. Jetzt geht's hier nicht um die erste Klasse, sondern es geht um die 5. Klasse und das Mädchen ist 13. Und da finde ich es noch wichtiger, dass das Kind mitentscheidet und dass sozusagen das Kind auch der Pegel ist für das, wo es eigentlich hingeht. Im Kontakt, in der Verbindung natürlich mit den Eltern, weil das Ziel, davon gehen wir ja erstmal aus, wobei ich das hier jetzt gar nicht weiß, ist ja wohl, dass sie in die Schule geht, beziehungsweise in die Schule gehen möchte. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Wie geht es denn der 13-Jährigen in der Schule, das ist hier nicht so sehr beschrieben. Ne? Hier steht nur immer, ja, es wurde thematisiert, ob das Gymnasium die richtige Schulform ist. Es spricht aber nichts dagegen. Was spricht denn dafür? Fragezeichen. Und die Lehrkräfte bestärken uns immer wieder, dass sie dort richtig ist. Wie geht's der 13-Jährigen? Will die dort sein? Hat die auch das Gefühl, dass sie dort richtig ist? Woran merkt sie das, dass sie dort richtig ist?
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Die Sommerferien rücken näher und ihr habt noch keinen Familienurlaub gebucht? Dann spitzt jetzt die Ohren, denn wir haben einen heißen Tipp, wie ihr euch unvergesslichen Sommerurlaub sichern und dabei noch richtig sparen könnt. Mit Europarks geht's für euch ab nach Holland, direkt ans Meer. Egal, ob ihr euch nach einem gemütlichen Ferienhaus sehnt, Lust auf Glamping mitten in der Natur habt oder mit dem Camper unterwegs seid. Bei Europarks findet ihr garantiert das Richtige für eure Familie. Und jetzt kommt das Beste. Für kurze Zeit bekommt ihr beim Super Summer Sale satte 25% Rabatt mit dem Code VIP50. Sogar noch 50 Euro Rabatt on top auf alle Ferienhäuser und Glamping-Zelte. Das Angebot gilt für Aufenthalte im Zeitraum vom 27. Juni bis 14. September 2025. Also perfekt für die Sommerferien. Schaut am besten direkt mal vorbei auf europarks.de. weil die schönsten Unterkünfte schnell weg sind. Also Koffer packen, Lieblingsmenschen schnappen und mit einem Lächeln in den Sommer starten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Europarks für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter. Ich würde da gerne was zu sagen, denn das ist ein Punkt, der ist mir auch aufgefallen. Aus einer anderen Perspektive jetzt, aber unterstützend. Erstmal ist das ja positiv, dass die Lehrkräfte bestärken, weil das prinzipiell ja bedeutet, dass sie die Situation auch annehmen. Das ist ja nicht überall so, ne? Das wird ja manchmal auch nicht berücksichtigt, unter den Teppich gekehrt und so weiter. Also das ist gut. Aber ganz grundsätzlich ist diese Frage nach, ist jemand richtig auf dem Gymnasium, oft sehr fokussiert auf genau einen Punkt, nämlich kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Ist mein Kind da richtig? Heißt, ist es in der Lage, dem Stoff zu folgen? Mehr nicht. Mhm. Und das ist verständlich und wir sprechen da oft auch so drüber, aber all das, was du gerade berichtet hast, sind ja Punkte, die haben erstmal mit der kognitiven Leistungsfähigkeit überhaupt nichts zu tun.
Nee, die also haben ein mit kind, der emotionalen und einer richtig, körperlichen richtig. Leistungsfähigkeit zu tun.
Also deshalb... Ich bin fern davon, einen Schulwechsel zu empfehlen, aber ich würde immer empfehlen, die Perspektive entsprechend auch vielleicht mal in die Weite zu gehen, denn das, was dahinter steht, ist ja, mein Kind ist kognitiv in der Lage, ins Gymnasium zu gehen, also kann es einen gymnasialen Abschluss machen und so weiter. Diese Fehlzeitengeschichte ist potenziell im Gymnasium aber auch ein Stressor. Denn Gymnasium heißt oftmals, dass die Inhalte sehr gedrängt sind, dass sie aufeinander folgen und dass, wenn man dann mal 4 Tage nicht da ist und dann wird eine Klassenarbeit geschrieben, man unter Druck gesetzt wird. Und dieser zusätzliche Druck ist zumindest, also ich bin Laie, aber bei Menschen, die nur in Anführungsstrichen Migräne haben, oftmals ein Auslöser dafür. Mhm. Ja, das heißt, wenn man dann Fehlzeiten hat und dann hat man Druck und dann hat man noch mehr Fehlzeiten, weil man zum Beispiel Migräne hat, dann kann es sein, dass man ja kognitiv an dieser Schule richtig ist und ne, die meisten werden wissen, dass ich diese Verkürzung sowieso ein bisschen schwierig finde, aber dann wäre auch die Frage, gibt es nicht dennoch andere Möglichkeiten, andere Schulformen, wo der Druck ein bisschen rausgenommen ist und die Schwierigkeit an unserem deutschen Schulsystem, diese Ausdifferenzierung ist gleichzeitig auch eine Chance. Man kann auch zum Beispiel jetzt an eine Realschule gehen, eine 10. Klasse einen Abschluss machen und dann 3 Jahre in die weiterführende Schule gehen und trotzdem studieren oder was auch immer. Und ich sage das jetzt nur deshalb, ich meine, die ist 13, aber weil das bei vielen Eltern so im Hinterkopf ist. Das Kind soll aufs Gymnasium, das soll ja auch mal studieren, das soll dann auch mal so einen Job haben, wie ich auch habe und so weiter.
Ja, ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, weil natürlich der Gedanke dabei ist, dass das Kind alle Chancen haben soll, ne? In einer Welt, in der alle Chancen da sind. Also insofern ist das schon nicht so einfach und ich gebe dir recht, da ist ein großer Druck einfach da. Und auch nochmal dein Hinweis darauf, dass es sich ausschließlich auf einen kognitiven Blick bezieht. Das ist ja leider auch bei der Einschulung insgesamt so, ne, dass man dann immer wieder gucken muss, Kinder, die mit 5 eingeschult werden, haben durchaus die kognitive Fähigkeit, Systeme zu erkennen und haben auch Freude an Zahlen und an Buchstaben und so weiter. Und gleichzeitig ist trotzdem die Frage, wie ist denn die emotionale Entwicklung im Augenblick und ist das emotional denn zu machen? Und auch nochmal jetzt hier in dem Fall auch die körperliche Voraussetzung. Also Das wäre ganz gut, auch da nochmal zu gucken, wie geht's ihr denn emotional? Wie geht's ihr körperlich wirklich? Das spielt ja zusammen und hat natürlich auch mit der kognitiven Leistung Fähigkeit dann auch zu tun, weil wenn ich emotional nicht in der Lage bin, sozusagen allein an einem Ort zu sein, jetzt die Mutter hat hier beschrieben, ne, dass sie eine Angst, also Angstzustände hatte, ja, jemand, der starke Gefühle hat, der kann nichts leisten, ja, oder der kann weniger leisten. Das ist genau das Thema. Ja, also insofern nochmal auch an der Stelle diese Aspekte mit rein. Und ich will nochmal sagen, weil du hast es eben auch schon gesagt, aber wir sprechen hier jetzt nicht konkret davon, dass hier Alessandra überlegen soll, die Schule zu wechseln, sondern wir haben nur nochmal einen Horizont quasi, eine Dimension eröffnet dahinter, dass da eben ein großer Druck oft herrscht. Ich will nochmal ein bisschen in die Frage reingehen. Also für mich wäre noch wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, wie geht's der 13-Jährigen, auch ganz konkret, wie äußert sie denn das, was jetzt hier Alessandra als Befindlichkeiten, weil sie kein anderes Wort dafür hat, wie äußert sie das denn? Ist das schon abends, dass sie sagt, morgen gehe ich nicht in die Schule? Ist das erst morgens? Hat sie dann Kopfschmerzen? Spricht sie über das ADHS und die Symptome? Hat sie Ängste? Hat sie Bilder im Kopf, die passieren könnten? Also das finde ich total wichtig, weil für mich geht es nicht so sehr darum, die Befindlichkeiten als Gradmesser dafür zu nehmen, geht sie oder geht sie nicht, sondern eher die Art und Weise, wie sie die äußert und welche Befindlichkeiten das sind. Und dann auch darüber zu sprechen, also die zu untersuchen, die zu ernst zu nehmen, zu gucken, wo kommen die her? Ja, und ist das etwas, worauf ist das zurückzuführen? Und hat es wirklich auch was mit der Schule zu tun oder hat es mit anderen Dingen zu tun? Mhm. Ja, also das würde ich noch als Schwerpunkt mitgeben. Und ich habe noch einen dritten Aspekt vielleicht, das, was immer wieder in meiner Arbeit auch ein Punkt ist, ist, gerade wenn es um Fehlzeiten geht und auch um viele Fehlzeiten, diese Frage der Hemmschwelle, wieder in die Schule zu gehen. Mhm. Also, du hast das jetzt vorhin gesagt, wenn man lange krank war, dann kann man auf einmal das wieder so schätzen, dass die Gesundheit da ist. Mhm. Und gleichzeitig fängt man ja auch wieder an mit dem Alltag. Also man ist wieder mit den ganzen Themen beschäftigt, die man vorher liegen lassen konnte, wo man sagen konnte, mir geht's nicht gut, ich bin krank, ich kann mich verabschieden aus allen Zusammenhängen. Und auf einmal muss man wieder sozusagen in die Zusammenhänge reingehen. Und ich erlebe das bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich immer wieder, kann es auch gut nachvollziehen, kenne es ehrlich gesagt auch aus meiner eigenen Schulzeit, dass dann die Hemmschwelle, wieder in die Schule zu gehen, sich wieder einzugliedern, die Menschen wieder zu treffen, wieder da zu sein. Jeder fragt, hey, du warst ja krank, hey, du hast ja wieder gefehlt. Diese Hemmschwelle, wieder zu gehen, wieder den Anfang zu finden, dass das gar nicht so einfach ist.
Und deshalb ist dein Hinweis auf das, was du davor gesagt hast, ja auch so wichtig, ne? Also weil das ja, also ich will nicht alarmistisch klingen, aber das kann ja so ein kleiner Teufelskreis auch sein. Man war 3 Tage nicht in der Schule und man antizipiert, in dem Alter ist das ja schon möglich, man antizipiert schon, okay, morgen gehe ich hin und bedrückt mich das schon. Also so diese Situation, das kenne ich ja selbst, das kenne ich selbst als Lehrer, dass man dann, wenn man eine Woche nicht da war, so denkt so, oh, wie wird das jetzt und was habe ich aufzuholen, wie werde ich empfangen, läuft das alles? Ne?
Genau, man integriert sich eben wieder in ein System und ich habe da wirklich jetzt auch verschiedene Familien und Jugendliche vor Augen, mit denen ich in den letzten Monaten zu tun hatte, die gleiche Symptome, also gleiches Phänomen, Schulfehlzeiten und ganz unterschiedliche Grundkonstellationen. Die eine Jugendliche war dann sehr in Sorge, weil eben die ganze Klasse Bescheid wusste und sie dann eben Sorge hatte, wie ist das, was sage ich jetzt? Sie wollte da nicht erzählen, was war und so weiter. Die andere wiederum hat sich wahnsinnig gefreut da war die Hemmschwelle gar nicht so groß, auf ihre ganzen Freunde. Und auch das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, nochmal zu hinterfragen, auch für Alessandra. Wie ist sie denn integriert? Also es ist ja in der Regel ein Wechsel dann zum Gymnasium. Sind da Kinder mitgegangen aus der Grundschule? Sind da Freundschaften entstanden? Ist sie eingebunden in ein soziales Netzwerk dort? Hat sie vielleicht eine beste Freundin, irgendeine gute Verbindung? Hat sie vielleicht eine Gruppe? Auch das spielt eine große Rolle, hat auch mit der Altersgruppe zu tun und wäre natürlich wichtig auch zu berücksichtigen, denn sie geht ja nicht in sozusagen in einen leeren Raum, der da Schule heißt, sondern da sind ja Menschen, die sie empfangen, die mit ihr umgehen, wo sie Dinge regulieren muss, wo sie sich integrieren muss, wo sie Verbindung aufnimmt, wo sie für sich selbst einstehen darf und das lernen darf. Und zuletzt natürlich auch die Lehrkräfte, die hier auch so schön beschrieben sind. Ja. Hat sie da eine Lehrerin, mit der sie sich gut versteht oder einen Lehrer, der ihr wohlgesonnen ist? Also Verbindung in der Schule auch zu haben, das alles sind für mich Sachen, die jetzt hier so ein bisschen wie blinde Flecken für mich sind in der Frage, wann bleibt sie zu Hause, wann geht sie in die Schule? Und sind einfach jetzt Impulse, die ich gerne an Alessandra weitergeben möchte oder an Menschen, die ähnliche Themen haben, dass wir diese ganzen Randthemen, das sind so scheinbar Randthemen, aber eigentlich ganz wesentliche Dinge, die mit dazugehören, um zu gucken, wie geht's eigentlich Kindern in der Schule und was brauchen die, um gerne zu gehen.
Ja, ich glaube, was diese Folge aus meiner Sicht wirklich gezeigt hat oder deine Ausführungen, ist dieser Perspektivwechsel auf die Tochter selbst nochmal mehr. Also nicht das, also das ist jetzt gar nicht als Angriff an Alessandra gemeint, überhaupt nicht, sondern eben so die Frage wegzustellen von diesem, okay, da äußert sich was, hin zu dem, warum äußert sich das eigentlich? Wie geht es dir damit? Wie empfindest du die Situation? Wie reflektierst du die Situation? Und dann eben darüber ins Gespräch auch zu kommen, wie man damit umgehen kann.
Ja, wir müssen zum Schluss kommen, aber mir ist noch eine Sache jetzt gerade eingefallen, die ich nochmal konkret benennen möchte, als du das so ausgeführt hast. Denn es geht tatsächlich auch darum, dass die 13-Jährige mitentscheidet. Und mitbestimmt. Wir reden ganz oft über Verantwortung. Wann können wir Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen Verantwortung übergeben? Wann tragen wir die? Die Frage ist ja hier, wann schicke ich meine Tochter in die Schule? Und wann soll ich sie in die Schule schicken und wann nicht? Und das ist, glaube ich, nicht mehr die Perspektive. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber ich kann es nochmal konkreter machen. Weil die Verantwortung würde ich auf jeden Fall teilen, wenn nicht sogar in Teilen abgeben. An die 13-Jährige und sagen, das ist deine, also ne, wenn du sagst, dass du nicht gehen kannst, dann möchte ich gerne wissen, warum und ich möchte für dich sorgen und ich möchte das verstehen. Das müssen jetzt keine stundenlangen Konfliktgespräche sein, aber das ernst zu nehmen, dann aber die Entscheidung auch bei der 13-Jährigen zu lassen in Teilen, weil gegen ihren Willen kann sie sie ja eh nicht schicken. Ja, und es geht wirklich darum, dass die 13-Jährige eine Form findet, sich selbst lesen zu lernen und zu verstehen, was führt dazu, dass ich mich heute nicht gut fühle. Und zwar so fühle, dass ich nicht in die Schule gehen kann.
Ja.
Und das kriegt sie nur raus, wenn sie da im Kontakt ist und wenn sie auch ein Stück Verantwortung übernehmen darf.
Ja.
Ich will noch einen sachlichen Aspekt zum Schluss nennen. Ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, wie mit Fehlzeiten umgegangen wird, weil ich kenne Schulen, die da sehr großzügig sind und viele Fehlzeiten irgendwie zulassen, auch am Stück. Und dann gibt's wieder andere, die schon nach einer Woche irgendwie sagen, was ist denn hier los? Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Alessandra ist, aber auch da mit der Schule im Kontakt zu sein und auch nochmal Druck rauszunehmen, wie viele Fehlzeiten dürfen denn sein, weil es gibt hier 3 Diagnosen und da auch erstmal sich mit zu beschäftigen und sich zu orientieren, braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit.
Ja.
So, dann hoffe ich erstmal, dass das umfassend war. Gute Entscheidungen, gutes Experimentieren wünsche ich euch, Alessandra. Bob, dir eine gute Woche, euch da draußen viel Sonne. Und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix, Falk Andreas.